Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Weiter mit Birgit Becker. Herzlich willkommen zu den Themen aus Politik und Zeitgeschehen. Stefan Habert wird neuer Präsident des Bundesverfassungsgerichts, neuer höchster Richter des Landes. Zu seiner Wahl gleich mehr. Mehr auch zum Beschluss der AfD, den Brandenburger Landesvorsitzenden Kalbitz auszuschließen aus der Partei. Das war nicht erwartet worden in dieser Form. Um 18.40 Uhr schließlich im Hintergrund geht es um das EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, der letzte Paukenschlag unter der Ägide des scheidenden Präsidenten Andreas Voskuhle. Zum Start aber die Grundrente. Heute in erster Lesung im Bundestag. Die Grundrente hat in der Sache nichts mit der Corona-Krise zu tun. Aber alle Schwächen, die sie in Finanzierungs- und Umsetzungsfragen hat, die treten in der Corona-Krise deutlicher denn je zutage. So, dass sogar der alte Grundrentenkonflikt in der Koalition wieder neu entflammt ist. Volker Fintamer berichtet.
Es sieht wieder einmal nach einem großen Streit aus, so wie man das aus der langwierigen Geschichte der Grundrente von den Koalitionspartnern schon kennt. Und da wurde im Vorfeld der heutigen Debatte auch wieder kräftig aufgerüstet. Vor allem die Union setzt deutliche Fragezeichen, ob man den schwer gefundenen Kompromiss tatsächlich umsetzen kann.
Das hängt davon ab, ob Hubertus Heil und Olaf Scholz ihre Hausaufgaben machen, insbesondere Hubertus Heil, weil wir gesagt haben, wir werden die Grundrente nur nach einer Bedarfsprüfung auszahlen. Und da fehlen momentan die technischen, die verwaltungstechnischen Voraussetzungen.
So der CDU-Fraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus heute Morgen im Deutschlandfunk. Und die Reaktion folgte prompt.
Ich gehe davon aus, dass wir das umsetzen, was wir in der Koalition besprochen haben. Ich rede hier ja nicht für die SPD, sondern als Vertreter der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat die Grundrente beschlossen. Sie muss kommen. Wir haben über 10 Jahre diskutiert. Und jetzt ist die Zeit zur Entscheidung.
Erklärte Arbeitsminister Hubertus Heil in der ARD. Ganz geräusch- und folgenlos wird das weitere parlamentarische Verfahren wohl nicht über die Bühne gehen. Und das konnte man auch in der ersten Lesung wahrnehmen. Da tauchten zum einen die Fragen nach dem notwendigen Datenabgleich zwischen der Rentenkasse und den Finanzämtern auf, die für die notwendige Einkommensprüfung Voraussetzung sind und wo es bislang nach Angaben der Rentenversicherung nur vorbereitende Absprachen gibt. Aber überlagert wird das Ganze unweigerlich von der Frage, ob angesichts der enormen Steuerausfälle die Grundrente überhaupt noch finanzierbar ist. Die Kosten von 1,3 Milliarden Euro sollen ja vollständig durch eine Erhöhung des Bundeszuschusses zur Rentenversicherung finanziert werden. Also aus Steuermitteln. Dafür soll der Bundeszuschuss ab dem kommenden Jahr dauerhaft um 1,4 Milliarden Euro erhöht werden. Erst nach der noch unsicheren Einführung einer Finanztransaktionssteuer könnte da ein Ausgleich stattfinden. Das sorgt für Unmut in der Union. Aber da hatte gestern Finanzminister Olaf Scholz postuliert:
Wir geben jetzt sehr viele Milliarden aus. Wir geben großen Unternehmen Kredite von mehreren Milliarden Euro. Und dann kommt jemand daher und sagt, die Grundrente, die knapp über 1 Milliarde kostet, können wir aber nicht bezahlen. So jemand gehört eigentlich ausgebuht.
Das ist der politische Rahmen, in dem sich auch die erste Lesung bewegte, wobei das bisher Gesagte ja nur den Streit zwischen den Koalitionspartnern beschreibt. Denn die Kritik der Opposition geht in Teilen noch weiter. Die Koalitionsparteien selbst hätten durch ihre zurückliegenden Kürzungsprogramme die niedrigen Renten in Deutschland zu verantworten, beklagte etwa Ulrike Schilke-Ziesing von der AfD. Außerdem sei sie ungerecht und zu teuer.
Bei der SPD sind Hopfen und Malz verloren. Ich möchte hier aber an die Vernunft der Abgeordneten der CDU-CSU-Fraktion appellieren. Stoppen Sie diese irrsinnige Grundrente. Lassen Sie hier keine weitere zweite Lesung im Bundestag zu.
Ganz anders argumentierte Matthias Birkwald von der Linken, die statt der Grund eine Mindestrente fordert. Aber mit Blick auf die Pläne der Koalition sagte Birkwald:
Alle, wirklich alle Verschlechterungen, die es nach dem Eckpunktepapier und dem ersten Referentenentwurf aus dem BMAS 2019 gab, gehen voll und ganz auf das Konto der Unionsfraktion. Und ich finde das armenfeindlich, rentnerfeindlich und schäbig.
Aber CDU-Fraktionsvize Hermann Gröhe verteidigte dann doch den Kompromiss der Koalition als angemessen und gerechtfertigt gegenüber den Menschen mit einer niedrigen Rente. Von dem Streit zwischen den Koalitionspartnern war da erstmal nichts mehr zu spüren.
Wir vertrauen darauf, dass geliefert wird. Wir wollen die Grundrente zielgenau, solide finanziert. Ich freue mich auf die Beratung.
Soll heißen, im Bundestag demonstriert die Koalition relative Geschlossenheit, während der Streit außerhalb des Plenarsaals munter weitergeht und die Kritik der Opposition nicht abreißt.
Volker Fintamer war das. In dieser Woche hatte sich die Debatte noch einmal verdichtet um einen Mann, der in der AfD als ausgesprochen mächtig gilt, um den Brandenburger Landeschef Andreas Kalbitz. Seit einer guten halben Stunde wissen wir, dass die AfD und Kalbitz künftig getrennte Wege gehen werden. Frage an den Korrespondenten Christoph Richter. Andreas Kalbitz ist offenbar nicht mehr Mitglied der AfD. Was genau hat der Bundesvorstand entschieden und mitgeteilt?
Ja, er ist richtig. Das ist richtig. Er ist nicht mehr Mitglied der AfD. 7 Stimmen haben für den Rauswurf gestimmt, 5 für Kalbitz. Und es gab eine Enthaltung. Und der Grund scheint ist der, dass die Mitgliedschaft jetzt erlischt, weil er ja gegen die Statuten der AfD verstoßen hat. Und die Statuten sagen, es gibt eine Ausschlussliste von Organisationen, bei denen man nicht Mitglied sein darf. Also dadurch hat er quasi irrtümlich oder hat er nicht irrtümlich, sondern er hat bewusst dagegen verstoßen. Und er war ja Mitglied der verbotenen HDJ, der heimattreuen deutschen Jugend, die verboten ist. Und die steht auch auf der Ausschlussliste. Und das war jetzt das Problem, dass er da Mitglied war. Und deswegen hat man ihm jetzt sozusagen dem Laufpass gegeben. Es ist kein Parteiausschlussverfahren, sondern es ist im Prinzip eine Annullierung. Und es ist damit auch ein Schlag gegen den Flügel, weil Andreas Kalbitz ein Flügelmann ist, also der das Gesicht auch des Flügels mit Höcke zusammen.
Das ist auch der Grund, weshalb das jetzt so schnell ging. Wir haben ja bei anderen Parteien gesehen, dass Parteiausschlussverfahren sich durchaus hinziehen können.
Ja, das ist angetrieben durch die AfD. Interne Kalbitz-Debatte ist durch den Prüffall des Verfassungsschutzes. Also die Angst der Funktionäre vor einer Beobachtung ist groß. Dort heißt es ja auch immer wieder, Kalbitz sei ein oder ist ein Rechtsextremist. Und da wollte man dem Verfassungsschutz keine weiteren Angriffsflächen bieten. Deswegen hat man jetzt wahrscheinlich, also hat man sicherlich diesen Strich, den Schlussstrich auch so kategorisch und so schnell gezogen. Doch ob am Ende der Verfassungsschutz mit oder ohne Kalbitz die Beobachtung der AfD einstellt, das ist natürlich derzeit völlig ungeklärt. Und Kalbitz hat jetzt auch schon angekündigt, dass er juristische Schritte einleiten wird.
Das war meine Frage gewesen. Kalbitz hat nur mit dieser Drohung oder diesem im Aussicht stellen von rechtlichen Schritten reagiert oder gab es noch anderweitige Äußerungen?
Naja, wir wissen noch wenig, weil es ist ja quasi erst vor einer halben Stunde ist der Rauswurf ja erst öffentlich geworden. Man hat in Berlin getagt und es mussten auch alle Mitarbeiter raus, die nicht direkt zum Bundesvorstand sitzen, im Bundesvorstand sitzen. Es mussten auch alle Handys abgegeben werden. Also es war eine sehr anstrengende und eine sehr konzentrierte Aktion. Und was bedeutet das? Also die Bundespartei steht jetzt auch vor einer Zerreißprobe nach André Poggenburg, den Sachsen-Anhalt-Chef der AfD, der vor 2 Jahren aus der Partei geflogen ist. Es ist jetzt der 2. prominente Rauschmiss. Und jetzt muss man sehen, wie sich das entwickelt, weil die Ostverbände natürlich sagen, Andreas Kalbitz ist unser unumstrittener Star, während die Westverbände sagen, nein, wir wollen das nicht mehr aushalten. Also Kalbitz ist uns zu viel. Also da wird es jetzt eine große Zerreißprobe geben für die Partei.
Christoph Richter, vielen Dank. Und Themenwechsel. Vorrangig wird im Moment auf die Konsequenzen geblickt, die die Pandemie, die Corona-Krise in Deutschland hat. Nach Daten des Statistischen Bundesamtes ist ja die Wirtschaft im ersten Quartal in die Rezession gestürzt. Was dabei leicht aus dem Blick gerät, sind die humanitären Folgen der Pandemie. Leicht aus dem Blick gerät, aber nicht ganz. Das Thema wurde heute im Bundestag debattiert. Janina Lückhoff dazu.
Corona sei nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern entwickle sich immer mehr auch zu einer humanitären Pandemie, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas von der SPD in der Debatte im Bundestag. Schon ohne das Virus seien weltweit 168 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen. Gerade für sie sei es schwierig, sich vor einer Ansteckung zu schützen.
Wir aber sollen Menschen in überlaufenden Flüchtlingscamps oder dicht bebauten Favelas Abstand halten. Wie sollen sich Menschen die Hände waschen, wo es nicht einmal Wasser gibt, geschweige denn Seife? Was bedeutet es für die Genesungschancen, wenn ein Land wie Mali ganze 4 Beatmungsgeräte hat?
Deutschland werde die bislang zur Verfügung gestellten 300 Millionen Euro an Corona-Hilfen wohl aufstocken, kündigte Maas an und appellierte an andere Länder, dem zu folgen. Der CDU-Abgeordnete Frank Heinrich sagte, Deutschland müsse während der EU-Ratspräsidentschaft ab Juli die Stimme erheben, um Demokratie und Menschenrechte zu verteidigen. Linke und AfD forderten, sich auch mit Fehlentwicklungen hierzulande auseinanderzusetzen. Gregor Gysi von den Linken sagte, mehr als 2 Millionen arme Menschen in Deutschland hätten bislang keine Hilfe bekommen. Jürgen Braun von der AfD kritisierte die Lockdown-Maßnahmen in Deutschland, die von unkritischen Medien begleitet würden.
Der Bericht von Janina Lückhoff. Die Lohnfortzahlung für Eltern, die ihre Kinder in der Corona-Krise zu Hause betreuen, läuft aus. Bisher bekommen ja Eltern eine Lohnfortzahlung von 67% des Nettoeinkommens bis zu einer Grenze von 2016 Euro im Monat, wenn sie nicht arbeiten können, weil ihre Kinder wegen der Schließung von Kitas und Schulen nicht betreut werden. Nun soll es eine Anschlussregelung geben. Die Debatte ist aber noch nicht abgeschlossen. Sabine Müller dazu.
Ob die Lohnfortzahlung für Eltern, die ihre Kinder wegen des eingeschränkten Schul- und Kita-Betriebs gerade zu Hause betreuen müssen, verlängert wird oder nicht, ist noch nicht entschieden. Das hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil klargestellt, nachdem eine seiner Sprecherinnen erklärt hatte, die Lohnersatzleistung werde nicht verlängert. Heil machte deutlich, dass er auf jeden Fall eine Anschlussregelung will, wenn die jetzige ausläuft. Aktuell haben Zuhausebleibeltern 6 Wochen lang Anspruch auf 67% des entgangenen Nettoeinkommens, maximal 2016 Euro im Monat. Diese Regelung gilt seit Ende März. Das bedeutet, dass die ersten Mütter und Väter jetzt aus der Lohnfortzahlung herausfallen, obwohl Schulen und Kitas noch weit entfernt sind vom Regelbetrieb. Das Ministerium betont allerdings, jedes Elternteil habe einen eigenen Anspruch, sodass insgesamt 12 Wochen bezahlte häusliche Betreuung möglich seien. Arbeitsminister Heil appelliert, Bund und Länder müssten eine Lösung finden, sagt, wir dürfen uns in der Frage von Kosten und Zuständigkeiten nicht so verstolpern, dass die berufstätigen Eltern am Ende die Gekniffenen sind. Aus manchen Bundesländern kommt Widerstand, denn sie müssen die Lohnersatzleistung zu 50% mitfinanzieren. Laut Heil wird das Thema Lohnfortzahlung auch Thema sein, wenn Bundeskanzlerin Merkel sich am Montag mit Arbeitgebern und Gewerkschaften trifft.
Die Corona-Politik der Bundesregierung verlangt den Bürgern ab, auf elementare Grundrechte zeitweilig zu verzichten. Umfragen zufolge wird das von einer breiten Mehrheit akzeptiert, im Vertrauen, dass alle Restriktionen zeitlich befristet und verhältnismäßig sind. Eine Minderheit sieht die Maßnahmen kritisch und eine noch kleinere Minderheit begegnet den Corona-Restriktionen mit Gedanken und Argumenten, die dem normalen Diskurs gar nicht mehr zugänglich sind. Das Netz ist dann der gängige Kommunikations- und Verbreitungsort. Die sogenannten Hygienedemos, die am vergangenen Wochenende stattfanden und an diesem Wochenende voraussichtlich auch, sind der sichtbare Beleg. Wie umgehen mit den Bewohnern dieser verschwörungstheoretischen Welt? Dazu wurde heute eine Studie vorgestellt. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Die Corona-Krise hat Verschwörungsmythologen ein neues Millionenpublikum verschafft, vor allem im Internet und bei sogenannten Hygienedemonstrationen. Krude Theorien über die vermeintlich wahren Intentionen hinter der Ausbreitung des Virus belegen scheinbar, wer schuld ist. Etwa Microsoft-Gründer Bill Gates, das kapitalistische System oder die Juden. Die Vorsitzende der Amadeu-Antonio-Stiftung, Annetta Kahane, kämpft seit Jahrzehnten gegen Rassismus und Antisemitismus. Sie erläutert im Rahmen eines Aktionstags gegen Verschwörungsmythen deren Funktionsweise.
Irgendwie eine Gruppe zum Bösen zu machen und alles, was problematisch oder schwierig oder vermeintlich böse ist, so zu externalisieren und einer Person oder einer Gruppe, nämlich den Juden, zuzuschreiben, die funktioniert auch, wenn Juden nicht dabei sind. Also Bill Gates zum Beispiel ist kein Jude. Und trotzdem ist das ein antisemitisches Betriebssystem sozusagen, auf dem diese Art von Mythen eben laufen.
Aus Kahanes Sicht sind Verschwörungsmythen strukturell antisemitisch. Das bestätigt Melanie Herrmann. Sie ist mit dem Projekt No World Order bei der Antonio-Stiftung befasst und Expertin für Verschwörungstheorien. Herrmann beobachtet, dass die Verfechter von Verschwörungstheorien eine neue Identität, ein Wir-Gefühl verbindet.
Was für den deutschen Raum auch immer noch was ist, was stark auffällt, ist, dass in diesen Identitätskonstruktionen, also das, was da so als so ein Wir hergestellt wird, dass das sehr deutlich immer so eine völkische Konnotation hat. Eine völkische Identitätskonstruktion, die kommt eigentlich nicht aus ohne eine antisemitische Verschwörungsideologie, weil die braucht immer die Vorstellung eines inneren Zersetzers, weil das an sich ja schon ein Mythos ist. Es könnte eine homogene Schicksalsgemeinschaft geben.
Bestimmte Gemeinschaften, etwa die sogenannten Hygienedemonstranten, vergewisserten sich gegenseitig einer Identität der Schuldlosen, der Opfer von Verschwörungen. Dadurch erführen sie die Aufwertung ihrer Identität. Deshalb sei es besonders schwer, die Vertreter der Verschwörungstheorien von ihrer Weltanschauung abzubringen. Jedenfalls sei es nicht unbedingt richtig, die Mythologien einfach aus dem öffentlichen Diskurs zu tilgen, meint Johannes Baldauf, der Öffentlichkeitsarbeit für Facebook macht.
Wir wissen ja noch nicht so viel über Radikalisierungsprozesse von solchen Leuten. Und deswegen wissen wir auch immer nicht, ist es tatsächlich wirklich immer die beste Wahl, zu sagen, wir entfernen solche Inhalte? Ist es nicht an vielen Stellen eigentlich besser, zum Beispiel Fact-Checking dann anzuwenden? Damit sich das jemand anschauen kann, dann sagen kann, naja, Moment mal, also das stimmt jetzt nicht, wir haben das hier nochmal überprüft und hier sind halt andere Quellen dazu.
Kommunikationstheoretiker sehen bei den sozialen Medien eine Mitschuld für das Aufblühen von Verschwörungstheorien. Patrick Gensing vom Faktenfinder der ARD etwa vermutet, dass die typischen Vorschlagsmechanismen Facebook-Nutzern den Einstieg in solche Parallelwelten erleichterten. Die Überprüfung von Fakten wirke bei Verschwörungstheoretikern häufig nicht, weil ihre Ideologie den Rang einer Weltanschauung habe.
Da kann man nicht mit dem Faktencheck sagen, das stimmt jetzt nicht, sondern ich kann auch nicht beweisen im Faktencheck, dass es nicht den Weihnachtsmann gibt. Da kann immer noch jemand sagen, doch, der lebt in Mittelerde und wie soll ich das Gegenteil beweisen? Ich kann es nicht. Das heißt, das ist eine Frage des Glaubens und das ist sehr weit fortgeschritten dann schon.
Einigkeit herrscht unter den Diskutierenden, dass das Engagement gegen Verschwörungstheorien eine gemeinsame Aufgabe sei von Politikern, Zivilgesellschaft und technischen Plattformen.
Sebastian Engelbrecht war das. Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen haben oft die Eigenart, dass sie sich aus einem realen Ereignis heraus entwickeln, dass sie so etwas wie einen wahren Kern haben. Ein Bericht, den ein Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums anfertigte mit dem Tenor, die Corona-Politik der Bundesregierung sei ein gigantischer Fehlalarm. Dieser Bericht kursiert derzeit in den sozialen Medien, in vorwiegend rechtspopulistischen Kreisen. Dass der Minister den Beamten umgehend suspendierte, trägt er auch zur Legendenbildung bei. Und dieser Vorgang hat nun auch den Bundestag erreicht, in Form einer Aktuellen Stunde auf Antrag der AfD. Markus Pinto hat mitgehört. Herr Pinto, wie lief die Debatte bislang?
Die AfD hatte diese Debatte beantragt, sprach also auch zuerst. Der Abgeordnete Armin Paul Hampel sagte, es handle sich bei dem Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums um, Zitat, einen anständigen Beamten, wie man ihn selten nur noch treffe. Und die vielen Widersprüche und offensichtlichen Fehler dieses Reports übergingen er völlig. Sein zentraler Vorwurf: durch die Corona-Maßnahmen hätten eben viele Operationen verschoben werden müssen. Dadurch habe es ungezählte Tote gegeben. Das sei die Verantwortung von Bundesinnenminister Seehofer. Und das ist in der Tat eine Behauptung dieses Reports des sogenannten des Oberregierungsrates, für die er keine Belege hat. Er gibt aber an, dass eine Schätzung von bis zu 125.000 Toten durch die Anti-Corona-Maßnahmen, bringt dafür aber keinerlei Belege. Und das machten ihm die anderen Fraktionen dann auch zum Vorwurf.
Wie wird dieser Verfasser denn überhaupt eingestuft? Er hat ja schon mal das Beiwort Whistleblower bekommen, zu Deutsch Hinweisgeber. Wenn man ihn so nennt, das unterliegt das Ganze ja schon mit einem sehr positiven Tenor.
Ja, das ist er offensichtlich nicht, denn darauf wiesen mehrere Abgeordnete hin von allen Fraktionen, dass es sich nicht um einen Whistleblower handele, sondern die Abgeordnete Christine Aschenberg-Dugnus von der FDP konstatierte, der habe einfach nur ein klares Dienstvergehen begangen. Keiner der angeblichen Experten sei tatsächlich mit der Corona-Epidemie befasst gewesen. Es sei keine wissenschaftliche Analyse und sie bewertete ihn als durchgeknallten Typ, der Aufmerksamkeit suche, und sie nahm damit auch Bezug genau darauf, dass dieser Oberregierungsrat jüngst erst eine aussichtslose Kandidatur um den SPD-Bundesvorsitz angemeldet hatte. Da zeigt sich also schon ein gewisser Geltungsdrang. Da war sich übrigens die FDP-Abgeordnete einig mit der Abgeordneten Achelwilm von den Linken. Die AfD suche lediglich nach einem Thema, um aus ihrem Umfragetief zu kommen, und der betreffende Oberregierungsrat sei von Geltungswillen getrieben und er sei kein Whistleblower, sondern ein Wichtigtuer, der mit vollen Bezügen jetzt spazieren gehe.
Die Debatte läuft noch. Danke an Markus Pindor, Korrespondent im Hauptstadtstudio. Der Bundesrat wählte Stefan Habert zum neuen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts als Nachfolger von Andreas Voskuhle. Habert war zuvor Vize. Von daher folgt die Wahl dem traditionellen Wechselmodus. Ganz unumstritten war Habert aber nicht, denn er war vor seiner Karlsruher Zeit aktiver CDU-Politiker und nun ist er der höchste Richter des Landes. Gudula Geuter berichtet.
Das ist einstimmig. Herzlichen Glückwunsch, Herr Professor Habert. Alles, alles Gute.
Die Wahl von Stefan Habert zum protokollarisch fünften Mann im Staat, die Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke im Namen des Bundesrats verkündete, war vorgezeichnet. Seit 1,5 Jahren ist der heute 48-jährige Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts. Auf manche Herausforderung konnte sich der Neue trotzdem nicht lange vorbereiten. Nach dem Urteil, mit dem der andere, der zweite Senat Europäischer Zentralbank und Europäischem Gerichtshof in die Parade gefahren war, dürfte Habert ganz besonders als Diplomat gefragt sein. Sein Vorgänger Andreas Voskuhle, der eben dieses Urteil verkündet hat, hat sich stets als Vermittler gesehen.
Ich glaube an etwas, was ich die Kultur des guten Arguments nennen möchte. Dass man das Gespräch suchen muss und dass Klarheit und ein gutes Argument dann schließlich auch zu einem guten Ergebnis führen.
Der verbindliche Stefan Habert wählt Worte genau, wobei der frühere Wirtschaftsanwalt Kontroversen nicht ausweicht. Das Bundesverfassungsgericht müsse sich dem Mehrheitswillen dort entgegenstellen, wo der gegen die Verfassung verstoße, auch wenn das Mut erfordere und unpopulär sei, betonte er Anfang des Jahres in einem Interview, in dem er noch ganz andere Herausforderungen benannte. Von autoritären Führungsmodellen gehe weltweit eine viel größere Versuchung aus als zuvor.
Menschen finden sich im Grundgesetz wieder. Das ändert nichts daran, dass die Zahl derer, die sich mit den Grundentscheidungen des Grundgesetzes, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Sozialstaatlichkeit schwer tun, vermutlich auch in Deutschland zugenommen hat. In dieser neuen Dekade wird es ganz entscheidend auch darum gehen, das, was in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut wurde an freiheitlich-demokratischer Struktur in Deutschland, zu verteidigen und zu erhalten.
Dabei war schon seine Wahl zum Richter teilweise sehr kritisch aufgenommen worden, vor allem weil Habert nicht nur seit Jugendzeiten parteipolitisch engagiert war, sondern vor allem weil er aus dem Amt als Unionsfraktionsvize zuständig für Rechts- und Innenpolitik kam. Er selbst verteidigt das mit der nötigen Vielfalt der Perspektiven am Gericht, zu denen auch die politische gehöre, mit Vorgängern wie Roman Herzog, Ernst Bender oder Jutta Limbach und mit der für die Wahl nötigen Zweidrittelmehrheit, die bloß parteipolitisches Kalkül ausschließe. Auch am Bundesverfassungsgericht sieht man das so. Die Dosis macht das Gift, so verteidigte der Hochschullehrer Voskuhle einzelne Richter mit Politikerhintergrund. Was macht einen guten Präsidenten aus?
Zunächst einmal ein klares Commitment zur Rechtsstaatlichkeit in Zeiten, in denen Rechtsstaatlichkeit unter großem Druck steht. Aber am Ende des Tages ist nicht das Entscheidende, was macht einen guten Präsidenten aus, sondern was macht ein gutes Gericht aus? Was macht gute Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht aus?
Zu diesen Richterinnen und Richtern gehört in Zukunft auch Astrid Wahl-Rabenstein. Die Professorin für Staatsrecht mit sozialrechtlichem Schwerpunkt an der Universität Frankfurt wählte der Bundesrat auf Vorschlag der Grünen als Voskuhles Richternachfolgerin im zweiten Senat. Auf die beiden heutigen Personalien hätte man sich wohl schon deutlich früher einigen können. Voskuhles Amtszeit ist bereits abgelaufen. Bisher aber hatten die Verantwortlichen in den Ländern gehofft, einen weiteren Richter wählen zu können. Die SPD, die für die Nachfolge von Johannes Masing das Vorschlagsrecht hat, kann sich aber nicht einigen. Neben weiteren aussichtsreichen Bewerbern tritt der ehemalige Präsident des Landesverfassungsgerichts Brandenburg, Jess Möller, an, den die ostdeutschen Bundesländer unterstützen. Der gebürtige Greifswalder wäre der erste Richter am Bundesverfassungsgericht mit echt ostdeutscher Biografie. Die Herkunft ist gerade bei den Verhandlungen im Bundesrat ein klassisches Kriterium, dass ein Streit über die Besetzung, bei dem Kandidaten auch beschädigt werden können, offen ausgetragen wird, ist allerdings höchst ungewöhnlich. Die Entscheidung fällt frühestens in der nächsten Sitzung des Bundesrats am 5. Juni.
Gudula Geuter war das. Regeln der Straßenverkehrsordnung für Autofahrer, die zu schnell fahren, deutlich zu schnell fahren, wurden gerade erst verschärft. Der Führerschein wäre weitaus bedrohter gewesen als früher. Aber der Protest kam schnell und laut. Die AfD vor allem stellte sich den Schnellfahrern zur Seite und die Wirkung war prompt. Es wird entschärft, was vorher verschärft wurde. Magdalena Neubig berichtet.
Ende April ist sie eigentlich erst in Kraft getreten, die Novelle der Straßenverkehrsordnung. Seitdem gelten härtere Strafen, unter anderem für Parken in zweiter Reihe oder die Blockade von Rettungsgassen. Bei anderen Sanktionen macht Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer jetzt einen Rückzieher.
Bei zwei Stellen in der Bußgeldverordnung haben wir nach unserer Einschätzung und nach Einschätzung vieler Bürgerinnen und Bürger eine Unverhältnismäßigkeit. Und diese Unverhältnismäßigkeit, das sagen auch die Experten, die muss man wieder zurücknehmen.
Die zwei verschärften Strafandrohungen der StVO-Novelle, die für Unmut sorgen, betreffen vierwöchige Fahrverbote, die bei einer einmaligen Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 km pro Stunde innerorts und 26 km pro Stunde außerorts gelten. Mit seinen Ankündigungen, die gerade in Kraft getretenen Änderungen nach wenigen Tagen wieder zu ändern, kam der Bundesverkehrsminister der heutigen Bundestagsdebatte zuvor. AfD und FDP hatten jeweils einen Antrag gestellt, in dem sie eine Entschärfung der StVO-Novelle fordern. Die angedrohten mehrwöchigen Fahrverbote für Geschwindigkeitsübertretungen erscheinen beiden Parteien unverhältnismäßig. Der FDP sind darüber hinaus die neuen Bußgelder zu hoch. Von der AfD hieß es, dass man mit der neuen Regelung versuche, die Autofahrer zu drangsalieren und abzukassieren. Die SPD hingegen verteidigt die verschärften Sanktionen gegen das Nachgeben aus dem CSU-geführten Verkehrsministerium.
Keine der jetzt getroffenen Regelungen treffen und belasten Verkehrsteilnehmer, die sich an die Verkehrsvorschriften, an Regeln also halten. Sie schützen und helfen hingegen Fußgänger, Radfahrende, also die gemeinhin schwächeren Verkehrsteilnehmer. Deutlich höhere, teilweise verdoppelte Bußgelder und Punkte im Zentralregister sind bei Geschwindigkeitsüberschreitungen absolut angemessen und zielgenau.
So der SPD-Verkehrsexperte Detlef Müller. Er kritisierte die von Scheuer angekündigte Rücknahme der Fahrverbote als falsch, vorauseilend und ängstlich. Bündnis 90 Die Grünen und Die Linken sehen das ähnlich. Strengere Verordnungen seien schon lange überfällig. Verständnis für Verkehrsraudis zeigte die Grünen-Abgeordnete Daniela Wagner dabei nicht.
Wir wollen auch keineswegs, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Führerscheine verlieren oder Fahrverbote erhalten. Aber laissez-faire kann die Lösung nicht sein. Wer verhindern will, dass ihm das Recht auf das Führen eines Fahrzeugs entzogen wird, kann sich ganz einfach an die Regeln halten. Das steht ja jedem offen.
Eine Empfehlung zur Straßenverkehrsordnung im Bericht von Magdalena Neubig. Im Zuge der Corona-Pandemie hat sich der ungarische Ministerpräsident Orbán mit weitreichenden Sondervollmachten ausgestattet. Diese waren international und von der heimischen Opposition heftig kritisiert worden. Und tatsächlich, Orbán will die umstrittenen Dekrete wieder zurücknehmen. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat angekündigt, die umstrittenen Vollmachten im Zuge der Bekämpfung der Corona-Pandemie abzugeben. Er rechne damit, dass die Regierung die Notstandsbefugnisse Ende Mai an das Parlament zurückgeben werde, sagte Orbán nach einem Gespräch mit dem serbischen Staatspräsidenten Alexander Vucic in Belgrad. Dies meldete die ungarische Nachrichtenagentur MTI. Das ungarische Parlament hatte Ende März mit einer Zweidrittelmehrheit der regierenden Fidesz-Fraktion Orbán das Recht eingeräumt, per Dekret zu regieren. Dies war von der ungarischen Opposition und von zahlreichen EU-Regierungen scharf kritisiert worden. Orbán sagte in Belgrad, die Rückgabe der Sonderrechte ans Parlament werde, Zitat, allen die Gelegenheit geben, die Ungarn unfair kritisiert hätten, sich zu entschuldigen. Die Vollmachten seien im demokratischen Rahmen erfolgt, wobei, so Orbán wörtlich, wir nach der Befugnis zur normalen parlamentarischen Ordnung zurückkehren werden.
Clemens Fehrenkotte war das. Im Mai 2015 wurde die größte bislang bekannte Cyberattacke auf den Bundestag entdeckt. Unter Verdacht ist ein russischer Hacker, angeblich Mitglied des russischen Geheimdienstes, gegen den der Generalbundesanwalt einen internationalen Haftbefehl erlassen hat. Moskau hat sich nun zum ersten Mal zu dem diplomatisch brisanten Vorgang geäußert. Tilko Gries dazu.
Der russische Außenminister Sergei Lavrov stellte sich heute in einem als Videoschalte geführten Interview einigen Fragen des russischen Medienhauses RBK. Die beiden Journalisten fragten nicht direkt nach den Vorwürfen aus Berlin. Stattdessen kam Lavrov von selbst auf den Fall zu sprechen. Ein ganz frisches Beispiel, wieder einmal aus der Kategorie Highly Likely. Im Bundestag wurde auf einmal erklärt, dass die deutschen Geheimdienste im Rahmen einer Untersuchung entdeckt und aufgeklärt haben, dass es vor 5 Jahren einen Hackerangriff auf den Bundestag gab, direkt auf das elektronische Postfach von Kanzlerin Merkel. Highly Likely, also höchstwahrscheinlich, ist im Moskauer Politsprech seit den Vorkommnissen im Frühjahr 2018 in Salisbury, England, ein geflügeltes Wort. Es nimmt die Formulierung der damaligen britischen Premierministerin Theresa May auf.
The government has concluded that it is highly likely that Russia was responsible for the act against Sergei and Yulia Skripal.
Russland habe Geheimdienstagenten mit dem Gift Novichok nach Salisbury entsandt, die damit den einstigen Doppelagenten Sergei Skripal und dessen Tochter vergifteten. Moskau hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen und behauptet, es gebe keine Beweise. Wenn Sergei Lavrov heute also abermals von highly likely spricht, dann ironisiert er und entgegnet den Vorwürfen der Bundeskanzlerin, es lägen keine Beweise vor.
Tilko Gries war das und fürs Zuhören bis hierhin dankt Birgit Becker. Einen schönen Abend.